ARD Sounds.
Und ich merke auch, wie es mir gut tut, meinem Gehirn wieder mehr zuzumuten, weil man verfällt ja so langsam, wenn man keinen Sport macht. Ja. Wer rastet, der rostet. Und also jetzt ist mein Gehirn wieder auf 100.
Mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch, ein Bayern 1 Premium Podcast in ARD Sounds. Und hier ist Thorsten Otto.
Frau von Pool, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Schön, dass
Sie
da sind.
Danke sehr für die Einladung. Ich freue mich riesig drauf.
Ja. Ist das schlimm, Frau von Pool, dass ich sofort an den Kaffeewerbespot denken musste, als ich gehört habe, Sie kommen zu mir auf die Blaue Couch?
Nein, also erstens ist es gar nicht schlimm und zweitens finde ich es toll, dass Sie sich da überhaupt noch dran erinnern.
Naja, weil das ist gerade mal
24 Jahre her. Ja?
Fast ein Vierteljahr.
Ja.
So
Wahnsinn.
Lange?
Und so viele erinnern sich noch dran, da bin ich echt erstaunt. Und es ist natürlich so, dass wenn in der Presse irgendein Artikel erscheint, dann steht dann immer noch irgendwo Kaffeegräfin.
Natürlich.
Und dann werde ich oft gefragt, ob mich das stört. Sag ich, nein, es könnte ja schlimmer sein. Das war doch ein schöner Spot. Und dass sich so viele noch dran erinnern, nach so langer Zeit, ist doch eigentlich toll.
Ist der tatsächlich auf Schloss Tüssling auch gedreht worden damals?
Ja, der ist auf Schloss Tüssling gedreht worden.
Ich habe das mir heute nochmal angeguckt und habe gedacht, das ist ein cooler Spot gewesen. Da kann man nicht meckern.
Der war wohl damals, wie soll ich sagen, bahnbrechend für Werbungen, weil authentisch, weil es mich als Person wirklich gab. Und ich habe dann gehört, der wurde auch in manchen Schulen, wurde der sozusagen dann als Beispiel für einen authentischen Werbespot immer mal wieder gelehrt.
Wie haben Sie das denn in Erinnerung, den Dreh auch? Haben Sie da gleich Ja gesagt? War die Kohle so immens, dass Sie nicht Nein sagen konnten?
Nein, ich habe einen Anruf von einer Freundin bekommen, die gesagt hat, du, ich habe von einer Agentur in Hamburg einen Anruf bekommen, die suchen jemand, der irgendwie ein Schloss hat und die brauchen eine Location und was auch immer. Ich hatte keine Ahnung, wir hatten damals schon ein paar Mal irgendwelche Filmaufnahmen. Ja. Ich dachte, es dreht sich um eine Location und hatte noch meine Reithosen an, als die vorbeikamen und dann hatten die Kamera und haben Probeaufnahmen gemacht. Und haben dann auf mich geschwenkt, wo ich gesagt habe, warum schwenken Sie auf mich? Sagt sie, ja, es geht ja um Sie als Protagonistin.
Und davon wussten Sie nichts.
Ich habe es irgendwie nicht so richtig kapiert gehabt oder hab dem nicht so große Aufmerksamkeit geschenkt. Ja. Und dann hatte ich davor noch gegessen und gesagt, huch, ich habe ja noch irgendwie Spinat in den Zähnen, jetzt muss ich erstmal den Spinat aus den Zähnen raus. Und dann haben die diese Probeaufnahmen gemacht am Vormittag und dann haben sie gesagt, ja, und es dreht sich um einen Kaffeespot. Und können wir ein bisschen Kaffee trinken, bitte? Habe ich gesagt, ja, wir können gerne Kaffee trinken. Habe eine Kanne Kaffee gebrüht und dann haben sie gesagt, ja, bitte trinken Sie mal. Und ich habe gesagt, wie? Ich trinke in der Früh gerne wirklich Kaffee, gerne. Aber am Nachmittag habe ich immer das Gefühl, ich kann die ganze Nacht nicht schlafen. Musste die ganze Kanne austrinken, wo sie dann wieder Probeaufnahmen gemacht haben. Ich stand die ganze Nacht senkrecht im Bett. Also das weiß ich noch als Effekt dieser Kanne Kaffee. Und dann haben sie am nächsten Tag angerufen und gesagt, ja, wir würden das gerne drehen und bitte gleich in 3 Wochen. Und dann musste ich erstmal mit meinem damaligen Mann reden und dann, ja, dann 3 Wochen später waren sie eine Woche lang da und haben gedreht. Es war viel Spaß.
Stimmt es, dass bei diesem Dreh dann nicht nur Kaffee getrunken wurde, sondern auch Sekt, Shampoos? Weil entweder Sie so nervös waren oder weil irgendjemand eine Flasche einfach aufgemacht hat?
Das kann leicht sein, das weiß ich. Also das war nicht, weil ich nervös war, nein. Mir wurde so einmal schwindlig.
Von den vielen Drehen.
Und da, glaube ich, habe ich dann mal für meinen Kreislauf ein Glas Sekt bekommen. Und damals war mir noch nicht bewusst, dass ich schwanger war, ja. Mit meinem letzten Sohn, mit meinem 6. Kind. Und das hat sich dann kurz drauf rausgestellt.
Sie waren, so wie ich mich erinnere, dann wirklich berühmt auf einmal. Also gesichtsberühmt.
Ja.
Klar kannte man den Namen, aber auf einmal war die Gräfin Pfuhl jemand, der in jedem Wohnzimmer zu Gast war sozusagen. Wie hat sich das bei Ihnen bemerkbar gemacht im Alltag?
Naja, also ich habe das jetzt erstmal gar nicht so wahrgenommen. Das war halt lustig, dieser Dreh eine Woche lang. Ja. Und gut, dann ging das in die Testphase. Sowas geht ja auch in die Testphase. Dann hat es diese Testphase passiert und es hieß, jetzt geht's on air. Und dann wurde es halt dauernd irgendwo ausgestrahlt und dann kamen die Anfragen über Talkshows und über da und jenes. Und dann wurde es mir langsam bewusst. Aber es war schon erstaunlich, aber spannend.
Würden Sie es nochmal machen? Also wenn, mit dem Wissen von heute?
Ja klar würde ich das nochmal machen. War doch lustig.
Ja, es könnte ja sein, dass es gibt ja Menschen, die wollen lieber diskret bleiben, die wollen anonym bleiben. Und jeder kennt ihr Gesicht.
Naja, also hätte ich anonym bleiben wollen, dann hätte ich es mir vorher überlegen müssen. War mir schon klar, dass das dann irgendwann im Fernsehen kommt. Aber es hat ja für mich im Nachhinein auch, wie soll ich sagen, diese öffentliche Aufmerksamkeit hat mir ja auch geschäftlich dann sehr geholfen. Nämlich für meine Vermietung, Vermarktung, für meine Veranstaltungen, wo dann ganz klar war, dass aufgrund dieses Werbespots ich die Kühlerfigur für auch das Schloss war.
Tu Gutes und rede darüber.
Ja, klar.
So schaut's aus. Schloss Tüßling liegt ja im Landkreis Altötting, in einem Waldgebiet. Es ist ein Renaissance-Schloss. Ich glaube sogar, das am besten erhaltene in Deutschland oder gar Europa. Ja,
vielen Dank, weiß ich jetzt nicht. Ich kenne nicht so viele.
Habe ich gelesen von 1584, stimmt das?
Ja, 1584 baut.
Wunderschöne Außenanlagen, also wer da mal war. Es gibt ganz viele Konzerte, Veranstaltungen, die da abgehalten werden. Tolle Events. Dieses Jahr auch wieder Mark Forster.
Unter anderem. Michael Patrick Kelly und Roland Kaiser zum zweiten Mal.
Wer liegt Ihnen am nächsten oder was ist Ihre Musik? Michael Patrick Kelly,
Roland Kaiser oder Mark Forster? Ich bin Roland Kaiser Konzertfan, um es mal so zu sagen. Mark Forster war schon bei uns, hat ein tolles Konzert gemacht, da freue ich mich auch. Michael Patrick Kelly kenne ich aus dem Radio, finde ich auch super. Also ich freue mich eigentlich über alle unsere Konzerte und hoffe, dass das Wetter gut wird und dass natürlich auch die Gäste sich genauso drüber freuen.
Ich hätte jetzt gedacht, dass Sie eher so eine Rockerin sind.
Auch?
Auch, dass Sie eher so auf die Stones stehen oder was weiß ich, Linkin Park oder so?
Linkin Park weniger, aber Stones war mein erstes Konzert, da war ich glaube ich 16 in der Olympiahalle in München. Ja, na gut, die stehen ja schon seit einigen Jahren auf der Bühne.
Ich weiß, aber mit 16 ist das natürlich schon ganz was Besonderes.
Ja, deshalb erinnere ich mich dran. Ja. Da bin ich damals ganz vorne an den Absperrungen gestanden, Olympiahalle, und bin reingerast, damit ich ganz vorne Stehplatz ergattern kann. Das war mein erstes Konzert und das zweite war, glaube ich, dann Genesis.
Auch nicht schlecht.
Nö. Ja, also ich bin früher auf viele Konzerte und jetzt brauche ich nicht mehr auf Konzerte
gehen. Weil jetzt kommen ja die Künstler zu Ihnen.
Jetzt kommen die Künstler zu uns.
Die Termine kann man gucken auf eurer Website, auf der Homepage.
Genau, www.schloss-tüßling.de.
Stimmt das? Über 80 Zimmer hat Schloss Tüßling?
Ja.
Gehen Sie da regelmäßig durch?
Jeden Tag. Ich jogge durch jeden Tag.
Da kann man durchjoggen,
ja,
oder?
Ja, ich brauche keinen anderen Sport mehr. Ich jogge durch die Zimmer. Nee, natürlich nicht.
Ich wollte gerade sagen, die sind doch auch nicht alle bewohnt, oder? Was passiert denn?
Es sind alle bewohnbar. Aber Sie können natürlich diesen Saal, in dem der Werbespot gedreht wurde, den können Sie nicht bewohnen. Der ist renoviert. Aber in dem können Sie feiern, in dem kann man feiern.
Das heißt, den kann man mieten.
Den kann man auch mieten, ja. In dem habe ich früher mit den Kindern, haben wir so ein Badminton-Netz gehabt und haben Badminton gespielt und in dem sind wir früher Rollerskates gefahren im Winter, also weil er eben schön groß ist. Und die anderen Zimmer sind halt einfach da. Also ich würde mir wünschen, dass weniger Zimmer wären, ehrlich gesagt, weil das kostet alles immer Geld.
Wie kann man denn, und das war mit das Erste, was ich mich gefragt habe, so ein Riesenschloss sauber halten? Diese 80 Zimmer, das ist ja...
Ja, aber es ist ja nicht so...
Wie viele Leute gehen denn da durch zum Putzen? Das ist ja Wahnsinn.
Nein, ich habe ein und zwei halbe Perlen, die seit ewigen Zeiten oder seit langen Jahren da sind. Ich brauche mich null kümmern, die machen alles. Es ist aber auch so, dass man nicht jeden Tag in jedes Zimmer geht. Ja? Also da passiert ja dann nicht viel. Also geht man mal ab und zu abstauben oder schaut, wie viele Fliegen da gerade am Boden liegen. Aber sonst, Fensterputzen ist ein Thema, ja. Aber da kommt eine Fensterputzfirma für die großen Fenster und der Rest wird einfach der Reihe nach dann geputzt.
Wissen Sie, wie viele Fenster insgesamt Schloss Tüßling hat?
Nein. Müsste ich mal zählen. Einige.
200 mehr?
Nicht 200, glaube ich nicht.
Ja, aber viele.
Da sind auch ein paar zugemauert worden mal.
Ein kluger Mensch hat mir mal gesagt, ein Schloss kannst du dir nur leisten, wenn du entweder sehr, sehr reich bist oder sehr schnell arm werden willst.
Naja gut, oder dafür arbeitet, dass man Veranstaltungen macht und dann irgendwie Kohle reinkommt.
Aber das ist wie bei einem Hotel, oder? Wenn du irgendwas repariert hast
und
denkst, du bist fertig, kannst du vorne wieder anfangen.
Ja gut, aber also so ein Dach hält dann schon mal ein bisschen länger. Also die Dächer sind neu gedeckt vor 30 Jahren und das hält dann schon ein bisschen länger. Und natürlich bei den Fassaden, die sind zumindest zum Großteil trocken. Dann geht's, aber überall blättert natürlich immer mal wieder was. Aber großteils ist renoviert, repariert und funktioniert.
Was Sie über all die Jahre gemacht haben, als Sie das damals übernommen haben von Ihrem Vater, als junge Frau mit 30, da war das, ich will nicht sagen eine Ruine, aber es war ziemlich runtergewirtschaftet.
Es war eine Ruine, bis auf wenige Zimmer, ja. Die Gartenanlagen haben, also was heißt Gartenanlagen, das war Unkraut. mit Büschen und da haben Fasane und Hasen drin gewohnt und die Mauer außenrum war über die Jahre eingestürzt und ja.
So sah das damals aus, heute sieht es ganz anders aus. Was ist das Klischee über eine Schlossherrin, das vielleicht viele Menschen im Kopf haben, was überhaupt nicht stimmt?
Abendkleid und Krone.
Haben Sie keine?
Nein.
Abendkleider schon.
Ja, aber die trage ich nicht zu Hause. Nein, aber das ist so, wenn kleine Mädchen noch immer ab und zu mich anschauen und sagen, hast du eine Krone zu Hause? Hast du ein Abendkleid zu Hause? Ziehst du das zu Hause an? Also das ist vielleicht, glaube ich, noch so ein Klischee von kleinen Mädchen. Ich glaube, die Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich so nicht bin. Und dass ich zwar ein großes Haus und einen langen Namen habe, aber ganz normaler Mensch bin.
Sie wohnen da mit Unterbrechungen seit jetzt?
Naja, eingezogen sind wir da 1967, als mein Vater ein paar Räume renoviert hatte.
Also seit 59 Jahren?
Ja, seit 59 Jahren. Da war ich nur während des Studiums mal weg und zu Beginn meiner zweiten Ehe. Und dann, als mein Vater starb 1991, dann sind wir da reingezogen. Seitdem wohne ich da.
Haben Sie so ein Lieblingszimmer, in das Sie immer wieder gerne gehen, auch wenn Sie sich da vielleicht nicht ständig aufhalten, weil das mit ganz besonderen Erinnerungen verbunden ist?
Naja, jeder hat so einen Lieblingsplatz auf einem Sofa, sag ich mal. Ja, also jeder, der nach Hause geht, geht nicht jeden Tag in irgendeine andere Ecke auf einen anderen Stuhl. Das sitzt mal so ein und da hat man so sein eigenes Karma und dann ist das, ob das jetzt der Fernseher ist oder das Sofa oder wo halt die Zeitungen liegen oder so.
Ja, also auch das ist wie der Dreizimmerwohnung.
Ja, genau.
Letztendlich.
Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche. Ja. Und der Rest ist halt da.
Was ist mit Ihrem Kinderzimmer passiert von damals?
Also mein allererstes Kinderzimmer ist jetzt mein Büro im Rathaus.
Weil Sie vorher gar nicht oder ganz am Anfang gar nicht im Schloss gewohnt haben.
Richtig, ja. Genau. Und das war ein Haus, das meinem Vater gehört hatte, das auch ziemlich runtergekommen war. Und als wir da ausgezogen sind, hat mein Vater das damals an die Gemeinde verkauft. Die Gemeinde hat es umgebaut und renoviert.
Und das ist jetzt das Rathaus und da Sie die Bürgermeisterin sind,
sitze ich jetzt wieder in meinem Schlafzimmer.
Ist das, also das muss doch emotional sein, oder?
Das ist wahrscheinlich, wenn man das jetzt irgendwie therapeutisch betreuen würde, würde man sagen, da ist irgendein Trauma.
Ja, aber das ist ja völlig verrückt, oder?
Ja, also ich mache mir da ehrlich gesagt keine großen Gedanken drüber, aber es ist lustig.
Sie sind ein sehr pragmatischer Mensch, gell?
Ich bin sehr pragmatisch, ja.
Tough.
Tough.
Ja, ich meine, Sie haben so viel erreicht im Leben und es gab ja nicht nur schöne Zeiten in Ihrer Kindheit.
Es gab nicht nur schöne Zeiten.
Und auch später.
Aber wissen Sie, ich weiß nicht, die immer, also ich bin jetzt, glaube ich, weit entfernt von Gen Z. In dem Fall,
ich verstehe
Gen Z, ich verstehe das und ich möchte es auch gern verstehen. Ich möchte es auch, wie soll ich sagen, oft nachvollziehen können. Zum Glück zeigen mir das meine Kinder auch oft, wie das
die
geht.
Die sind ja in dem Alter so, zum Teil.
Zum Teil, ja. Über mehrere. Da ist Millennial dabei und da ist vorher und auch Gen Z dabei. Aber generell bin ich, glaube ich, eher pragmatisch.
Gibt es ein Schlossgespenst auf Schloss Tüssling?
Da kann ich jetzt nicht drüber reden.
Also gibt's eins?
Das ist ein Thema, das würde ich gerne ausklammern.
Echt? Also jetzt ernsthaft?
Ich würde es echt gerne ausklammern, weil es Erlebnisse gibt. Aber das würde ich jetzt gerne nicht so hier besprechen wollen.
Okay.
Wurde schon oft drüber gefragt, aber das kann ich jetzt nicht so besprechen.
Aber das klingt jetzt ein bisschen gruselig.
Nö. Das gehört zu so einem alten Haus. Ganz pragmatisch.
Also jetzt, ich frage dann auch gar nicht weiter, aber Sie haben da wirklich schon Sachen erklärt, die man mit dem gesunden Menschenverstand nicht erklären kann. Sachen erlebt, die man mit dem gesunden Menschenverstand
andere
nicht
auch. Ja. Erklären kann. Aha. Aber ich denke, dass diese Energie, die da mit in einem Haus seit 1584, ich glaube, dass da ganz viele Energien unterwegs sind, die man halt nicht so wahrnimmt, die man nicht so wahrnehmen kann und manche machen sich halt ein bisschen bemerkbar.
Ich kriege jetzt gerade ein bisschen Gänsehaut.
Och nö.
Ich habe erst gedacht, Sie machen einen Scherz.
Nein, aber das ist so. Manche meiner Freunde übernachten ungern. Sie brauchen mich jetzt gar nicht so anschauen.
Ernsthaft?
Ja, aber das ist, wenn Sie da Eigentümer oder Bewohner von alten Häusern befragen, das gibt's in vielen alten Häusern, wie man es auch immer nennt.
Okay. Dann lassen wir das jetzt mal so stehen und wirken.
Ja.
Eine kurze Schweigesekunde für
Schrecksekunde.
Das Schlossgespenst von Schloss Tüssling. Frau von Pohl, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich schreibe für jeden Gast einen Lebenslauf.
Ui.
Und das habe ich auch für Sie versucht, den gebe ich Ihnen. Sie lesen den bitte laut vor und sagen mir dann danach, ob Sie den unterschreiben können oder ob wir den zerreißen müssen.
Ah, okay.
Bitteschön.
Gut. Ich heiße Stefanie Gräfin Brüsch von Pfuhl und bin eine stolze Schlossherrin. Bekannt bin ich vielen als die Kaffeegräfin, manche sehen in mir auch eine Märchenprinzessin. In Wahrheit bin ich eine Unternehmerin, die ständig auf der Suche nach neuen Ideen ist. Schloss Thüssling als Schmuckstück zu erhalten, ist eine Lebensaufgabe, die mich immer wieder an meine Grenzen bringt. Geprägt haben mich meine dunkle Kindheit im baufälligen Schloss, mein autoritärer Vater und der Unfalltod meines Sohnes Charlie. Manchmal frage ich mich, woher ich meine Energie und meine positive Sicht aufs Leben nehme. Andere gehen mit 65 in Rente. Ich fange als Rathauschefin von Thüssling neu an. Getreu meinem Motto, wenn schon, denn schon. Ach ja, so ein oder anderen Adjektiv, also stolz bin ich nicht, Märchenprinzessin.
Sind Sie nicht stolz drauf, was Sie da gemacht haben aus Schloss
Thüssling? Solche Adjektive kenne ich nicht.
Wie würden Sie es bezeichnen?
Ach, ich würde sagen, ich habe Glück gehabt in meinem Leben über overall.
Wow.
Und
aber nur mit Glück renoviert sich so ein Schloss nicht.
Ja, aber also ich habe, wie soll ich, ja gut, trotzdem, aber vielleicht manchmal ein gutes Bauchgefühl und freue mich, dass ich das alles machen konnte, machen durfte, aufgrund vielleicht mancher Begegnungen und weil ich einfach Menschen gegenüber aufgeschlossen und positiv bin und sich dann Begegnungen ergeben, die sich gut einpassen in manche Gelegenheiten.
Aber so gucken Sie auf Ihr Leben. Ich habe viel Glück gehabt.
Overall ja.
Nochmal, das ist ja spannend, wenn man weiß, was Sie für eine Kindheit hatten, zum Teil zumindest, wenn, was ich so lesen konnte und hören konnte, wir können ja gleich drüber sprechen, wenn man weiß, dass Ihr Sohn Charlie von einem Raser zu Tode gefahren wurde. Ein Ex-Mann von Ihnen hat sich umgebracht. Das sind ja alles Sachen, wo an denen andere zerbrechen. Und Sie sagen trotzdem, ja, insgesamt ist mein
aber
Leben
schauen
gut.
Schauen Sie, das ist für mich, ich kann nicht lange über den Tod meines Sohnes reden, sonst fange ich sofort heulen an. Aber es ist so, wie wenn man das physisch vergleicht, wenn ich einen Arm amputiert habe, wenn mir eine Gliedmaße amputiert wird und ich einfach lerne, damit umzugehen und dann weiterlebe und sage, das Leben geht weiter und muss weitergehen.
Aber der Phantomschmerz ist immer mal wieder da oder immer da.
Der ist immer da, genau. Und natürlich, was das Schlimmste, was passieren kann, immer noch. Aber das Leben muss weitergehen. Und ich habe so viel Unterstützung durch meine anderen Kinder. Und
Sie haben 6 Kinder?
Ich habe 6 Kinder, ja. Genau. Und ich bin gesund und ich kann es nicht mehr ändern.
Das ist 7 Jahre her. 2019 ist das passiert. Und ich glaube, auch da belassen wir es jetzt dabei, weil ich merke, dass das kein Thema ist, über das Sie gerne sprechen. Und da möchte ich Sie auch gar nicht behelligen. Sie sind, fangen wir doch mal mit Ihrer Kindheit an, geboren in München?
In München, aber nur, weil das Krankenhaus hier war.
Darf ich das Datum sagen?
13.04.1961, genau.
Kompliment an der Stelle. Die Mutter aus einer Nürnberger Hopfenhändlerfamilie?
Genau.
Der Vater, Karl Freiherr von Thüssling, ein Patriarch. Sie haben in dieser Reportage, die man im BR-Fernsehen oder in der ARD-Mediathek sehen kann, gesagt, er hat es uns allen nicht leicht gemacht. Das ist diplomatisch untertrieben, oder?
Ja, das stimmt so, aber wie soll ich sagen, das hat mich schon auch, also was ich an meinem Vater immer positiv gesehen habe, dass er ein Ehrenmann war. Er hat nicht gelogen, er hat nicht betrogen. Ein Handschlag war ein Handschlag, aber er war ein, wie soll ich sagen, aus dem Krieg geprägter Mensch, der schwierig war, ja.
Schwierig war heißt?
War auch nicht sehr fröhlich.
Hat er Sie geschlagen?
Nein.
Aber er hat, sein Wort war Gesetz.
Sein Wort war Gesetz und seine Launen waren manchmal auch nicht die allerbesten und die Stimmung zu Hause war oft auch nicht gut, aber es war, aber schauen Sie, wie viele haben auch eine schwierige Kindheit gehabt, mein Gott.
Es ist so. Traurig, aber es ist keine Entschuldigung dafür, was später im Leben passiert, zumindest in den meisten
Fällen. Also es gibt sicher manche, die daran zerbrochen wären oder die zerbrechen, aber ich habe mir vielleicht in dieser Kindheit angewöhnt, immer nach vorne zu schauen. Vielleicht ist das Resultat draus, weshalb ich auch vielleicht den Tod meines Sohnes oder andere schreckliche Erlebnisse meines Lebens besser verarbeiten konnte als andere.
Weil sie damals schon diese Neudeutsch-Resilienz entwickeln mussten.
Ja, also ich sage immer, ich schaue immer gerne nach vorne und kann schon keine Zeitung von gestern lesen.
Bringt auch nichts.
Nö.
Bringt auch nichts. Was mich noch sehr, sehr interessiert, als Sie dann erwachsen geworden sind und auch über Ihre Familiengeschichte sicherlich mehr erfahren haben, wie sind Sie damit umgegangen, als Sie von der SS-Vergangenheit Ihres Vaters gehört haben? Haben Sie das ausgeblendet? Haben Sie jemals mit ihm darüber geredet?
Mein Vater hat nicht darüber gesprochen, wie viele in dieser Generation. Und ich bin jetzt gerade dabei, mit einer meiner Töchter diese Vergangenheit anzuschauen, weil dieser Wikipedia-Eintrag über meinen Vater mit ganz vielen Lügen behaftet ist. Und wir genau diese Zeit jetzt belegen, beweisen wollen, um diesen Wikipedia-Eintrag ändern zu können. Denn diese Lügen wird man dort nicht anders los.
Fakt ist, er war SS-Obersturmbannführer. Das stimmt.
Er war vor dem Krieg in der Kanzlei des Führers als Adjutant des privaten Büros von Adolf Hitler. In dem Moment, wo der Krieg begonnen hat, ist er eingezogen worden.
Er war Flieger.
Er war Flieger, er war Stuckerflieger bis 1945. Und hatte dann mit der Nähe von Berlin nichts mehr zu tun.
Dieser Vater, dieser Patriarch mit einer wie auch immer gearteten Vergangenheit, die Sie gerade am Aufarbeiten sind, der hat Sie zu wilden Sachen mitgenommen. Sie waren, was ich lesen konnte, seine Lieblingstochter und er ist mit Ihnen fliegen gegangen. Also Loopings und all diese Geschichten, Kunstfliegen sozusagen.
Loopings nicht, zum Glück. Aber er hatte eben, weil er Stuckerflieger war im Zweiten Weltkrieg, über viele Jahre, er ist auch einmal abgeschossen worden, hat es aber überlebt mit einem Armbruch. Und ich glaube, das war in Russland, auf der Krim. Und hat sich danach eine Dornier 27 gekauft. Und wir hatten also so ein Gras, eine Grasbahn zu Hause und da sind wir öfters geflogen. Keiner ist mehr mitgeflogen, weil er es besonders geliebt hat, eben solche gefährlichen Manöver zu machen. Sein Schönstes war dann, Richtung Chiemsee zu fliegen, wenn Gewitter kamen. Und das war, also ich fand, damals hat man ja keine, da war ich, weiß ich, hab mal keine Angst. Also ich
fand's toll.
Ich fand's super. Und da war also, da gab's diesen Rührlöffel da von der Du-27 und da hat er gesagt, flieg du mal, ja, mit runter und rauf. Und da durften wir, also dann, meine Mutter hat immer gesagt, das ist die Jagdfliegerkurve, wo es einem da so richtig in die Sitze reingedrückt hat. Und die Du-27 konnte segeln. Er hat also regelmäßig den Motor ausgeschellt. Und hat dann sich diebisch gefreut, wie drunter natürlich tatütata, die Polizei sich schon bei uns auf der Grasbahn gesammelt hat, weil die gedacht haben, der stürzt gleich ab. Und dann ist er dann mit auch so übers Schloss drüber geflogen, hat also fast da die Türme mitgenommen, es kam immer die Polizei.
Das war lustig. Vermute ich, die glücklichsten Minuten mit Ihrem Vater, oder?
Ja, das war entgegen seinem sonstigen Naturell. War er da eigentlich, das hat er geliebt. Und er ist Auto gefahren wie ein Wahnsinniger.
Jetzt passt er dazu.
Ja.
Ist es das, woran Sie denken, wenn Sie über Ihren Vater sprechen? Möchten Sie ihn so in Erinnerung behalten?
Auch. Ich meine, er war ein begeisterter Land- und Forstwirt, der jeden Nachmittag hat sich einfach rausgesetzt, um das Wild zu beobachten, hat gar nicht so viel geschossen. Er war einer der ersten, der einen Mähdrescher hatte bei uns zu Hause, habe ich neulich Fotos gefunden, das war in den 60er Jahren, dieser selber gefahren ist. Und er hat für Land- und Forstwirtschaft gelebt. Und für ihn war eigentlich der Sturm Wiebke Vivian, das war 1990, 91, weiß ich nicht mehr genau, das hat zu seinem Verfall geführt.
91 ist er dann auch gestorben.
Ja, Ende 91. Weil da ist einfach sein Lebenswerk, nämlich der Wald, der Tausende von Festmeter durch den Sturm umgefallen ist, zerstört worden.
Sie wollten ja eigentlich Medizinerin werden.
Richtig.
Gehirn?
Ja,
Forscherin, Neurologie studieren. Ihr Vater wollte es anders. Der wollte, dass Sie Forstwissenschaften studieren. Letztendlich habe ich mir gedacht, es ist ja ein Liebesbeweis, weil er Ihnen den Familienbesitz übergeben wollte, vererben wollte. Und dafür war es ja notwendig, dass Sie Forstwissenschaften studieren.
Also Medizin wäre in dem Fall der falsche Beruf gewesen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man unbedingt Forstwirtschaft studieren müsste heutzutage, ganz ehrlich. Weil man da ganz viel auch einfach, ich sage jetzt mal, mit einem halbjährigen Kursus hätte machen können. Auf der anderen Seite bin ich auch im Nachhinein sehr froh, dass ich dieses Studium, in dem Fall in Wien an der Universität für Bodenkultur, ich bin Diplom-Ingenieur.
Als einzige Frau unter 100 Jungs.
Genau. gemacht habe, weil das auch sehr allgemeinbildend war. Das ist von Meteorologie über Geodäsie, über Geologie, über Wirtschaft, Recht. Ja, also da war es sehr allgemeinbildend. Lawinenverbauung etc. pp. Ja.
Wie war denn das als einzige Frau unter 100 Männern?
Ach, das hat mich jetzt nicht wahnsinnig gestört, sagen wir mal so. Die einen Professoren fanden das vollkommen unnötig.
Ernsthaft?
Ja.
Das hat sie nicht wahnsinnig gestört. Sie fanden es aber auch nicht wahnsinnig toll.
Nein, wir waren ja, also erstens sind Forstwirtschaftsstudenten, das sind ja sehr geerdete Menschen.
Ja.
Die kamen meistens aus Familien in Österreich, die selber einen Bauernhof zu Hause hatten. Also das waren jetzt aus bäuerlichen Betrieben die meisten.
Aber es waren ja trotzdem Männer.
Jungs.
Jungs.
Ja. Und ja,
da kommt diese wunderschöne junge Frau.
Na, damals hatte ich rote Haare.
Und ist die einzige.
Ja.
Und das war normal?
Ja,
das glaube ich Ihnen niemals.
Nein, die einen fanden es vollkommen unnötig. Ja. Die haben gesagt, was tut eine Frau hier? Und ich weiß noch, wir hatten einmal Geologieprüfung. Da musste man, ich weiß nicht, 100 Steine, die ganzen chemische Zusammensetzung erkennen und einen Stein. Und das war eine mündliche Prüfung. Und da hatte ich irgendwie eine Bluse an. Ja. Ich habe das gar nicht extra gemacht. Und ich weiß noch, die Frage war, wie kommt der Stickstoff in die Erde? Und ich konnte die Frage nicht beantworten. Es ist nämlich über Blitze. Und es war eine relativ einfache Frage und ich kannte die nicht und bin trotzdem durchgekommen. Hatte auch irgendwelche zwei Steinfehler. Wir sind rausgegangen, diese anderen 10 Jungs, wir sind um die Ecke gebogen und haben gesagt, du bist nur durchgekommen wegen deiner Bluse, weil du eine Frau bist. Und ich habe gedacht, okay, das nächste Mal ziehe ich wieder eine Bluse an, wenn eine mögliche Prüfung ist, wenn es so einfach ist. Ja. Andere wiederum haben gefunden, was tut eine Frau hier? Und da sind wir besonders streng. Und waren dann besonders streng. Es ist halt so, ja.
Sie haben es aber durchgezogen.
Ja, ich habe es durchgezogen.
Auch das wieder symptomatisch für die Art und Weise, wie Sie Ihr Leben leben.
Ja, ja, ich bin Diplom-Ingenieur der Forstwirtschaft, ja.
Wenn Sie was anfangen, dann?
Wenn schon, denn schon.
Wenn schon, denn schon.
Ja.
Krass. Wo kommt das her, diese Stärke?
Puh, ich weiß nicht, vielleicht, ich bin Widder, Aszendent Skorpion.
Schöne Kombi.
Schöne Kombi. Die hilft. Also nicht, dass ich jetzt an irgendwelche Horoskope glaube, aber offensichtlich sind es Eigenschaften, die irgendwie typisch sind.
Apropos durchsetzungskräftig und resilient. Sie waren 30 Jahre alt, als Ihr Vater gestorben ist, als Sie Schloss Tüssling, die ganze Forstwirtschaft übernommen haben, den Familienbesitz, da waren Sie gerade schwanger, glaube ich, mit Ihrem dritten Kind.
Ja, mit Charlie.
Wie viel Schiss haben Sie gehabt vor dieser Wahnsinnsaufgabe?
Gar keinen. Wieso soll ich da Schiss haben? Ist doch, ich meine.
Ja, weil es ja voll in die Hose hätte gehen können.
Ja, hätte es auch gehen können. Aber nochmal, ich schaue nach vorne.
Aha. Und haben Sie gedacht, ich krieg das hin?
Ich krieg das hin. Und mit 30, schauen Sie mal, also ich meine, ich finde, also nicht, dass ich mich gefreut hätte, dass mein Vater gestorben ist, um Gottes Willen, der war ja sehr viel älter, Jahrgang 7, und ist mit 84 verstorben, aber da hat man doch die Chance noch, stellen Sie sich, also wenn ich jetzt 55, 60 gewesen wäre, dann ist es vielleicht was anderes, ja, ich hätte dann
stimmt,
die Kinder,
da hat man sicherlich auch mehr Sorgen.
Dann muss ich noch umziehen und dann muss das und jenes und so, ja, nee.
Aber Sie hatten drei kleine Kinder, also bald dann drei kleine Kinder.
Ja.
Und waren Sie da gerade alleinerziehend oder?
Nee, da war ich offensichtlich, da war noch ein Mann da.
Da war noch ein Mann da.
Da war noch ein Mann da,
der sich nicht gekümmert hat. Oder doch?
Nee, doch, damals schon. Ja, ja, da kam ja dann noch Amelie, noch meine vierte Tochter. Die kam dann im Jahr 95. Charlie ist im 92, 95. Und dann war ich mal wieder allein dazwischen. Und dann kam wieder mein damaliger Mann. Und dann habe ich noch zwei Kinder bekommen. Genau.
Also allergrößten Respekt, Sie haben 6 Kinder zum Teil alleine großgezogen und nebenbei ein
immer
mittelständisches
gearbeitet.
Unternehmen geleitet.
Ja, wobei ich auch keinen Arbeitsweg hatte.
Naja, was würden denn Ihre Kinder sagen, die ja nun alle erwachsen sind, aber wenn man sie fragt, was war denn die Stefanie für eine Mama?
Ach, ich glaube, die würden sagen, es war lustig. Ich meine, die haben manchmal schon dann irgendwie sich beschwert, wenn sie gesagt haben, Mami, du bist nicht da. Aber im Nachhinein, ich meine, 6 Kinder, ja, die sind sich selbst genug. Die haben nur lauter Scheiß gebaut.
Und sich selbst erzogen.
Und sich, ja, sich selbst erzogen. Und dann waren ja auch immer Freunde da. Und ja, also klar, also ich kann es mir jetzt auch gerade nicht mehr so vorstellen. Aber es war so.
Gab es mal eine Zeit, ich weiß nicht, wie die Altersunterschiede sind, wo Sie wirklich 6 Kinder
ja, klar.
zu Hause hatten?
Ja, natürlich. Warte mal, 89, 90, 92, 95, 99. Ja klar, da waren 6 Kinder zu Hause, ja.
Sie haben also die Firma geleitet, das Unternehmen, Familienbesitz, sich drum gekümmert und auch noch gekocht für die Kinder, die von der
Schule
abgekommen
sind. Ja, aber ich habe damals jemanden gehabt, der kocht. Und ich habe Kinderbetreuung auch gehabt. Aber ich habe Hausaufgaben meistens selber mitgemacht, was immer gut ist, ja, weil da bleibt man auf so einem gewissen Stand der Bildung, der leider jetzt wieder abgesagt ist. Bis zur 7., 8. Klasse Gymnasium ging's. Und dann bin ich meistens ausgestiegen.
Ja, mein Kleiner ist gerade in der 8. Chemie. Wären Sie Chemie 8. Klasse, wären Sie da fit?
Nee, nicht mehr. Nee.
Mathe?
Mathe war noch eher, ja. Mathe wäre noch.
Wenn Sie Zeit hätten.
Was waren denn da die Dingsbums-Zahlen? Wie hießen die denn? Jetzt weiß ich nicht mal aus, weil eher diese Zahlenreihen und so weiter.
Ja, das geht ja noch.
Das geht noch, ja. Integration kam später, glaube ich.
Dieses ganze Integralzeug.
Integralzeug, das kam dann später. Da bin ich dann ausgestiegen.
Ich auch. Also ich bin da gar nicht eingestiegen. Schon in meiner Schulzeit nicht.
Früher war ich drin, aber dann, als mein Sohn mir das dann gezeigt hat, diese ganzen Integralzeugs da, nee, da bin ich jetzt dann ausgestiegen.
Waren Sie eine gute Schülerin? Eine gute Studentin?
Partiell.
Ja.
Also in Mathe
partiell
war ich,
heißt Mathe gut?
Mathe war ich gut, ja. Mathe war ich gut. Zahlen bin ich gut.
Was würden Sie sagen, was sind Ihre größten Stärken?
Ich würde sagen, entscheidungskräftig. Ich kann Entscheidungen treffen. Ich habe Bauchgefühl.
Empathie?
Auch Empathie. Manchmal mit dem Kopf durch die Wand und ich kann rechnen.
Das muss man können als Schlossherrin. Das sind ja Summen, die ja im Endeffekt wie in einem kleinen mittelständischen Unternehmen, mit denen Sie da jonglieren müssen. Und auch das ist etwas, was Ihnen nie Kopfzerbrechen bereitet hat? Dass Sie da also das Erbe Ihres Vaters da in die Renovierung stecken?
Also kein Kopfzerbrechen, so ist es nicht. Manchmal schon, aber ich meine, das ist in jedem Unternehmen so. Oder in jedem Berufszweig ist es so, dass mal läuft es ein bisschen besser, mal läuft es gut. Mal läuft es schlechter, da muss man sich wieder Gedanken machen. Aber sagen wir mal, ich habe so aufgebaut, so strukturiert, dass es auch einiges an passiven Einkommen gibt. Und passives Einkommen lässt einem, ich sage jetzt mal zumindest, in der Basis gut schlafen.
Passives Einkommen heißt, Sie haben gut angelegt.
Oder gut verpachtet, gut, ja, genau.
Und das machen Sie alles selbst? Also da gibt es nicht irgendwie im Hintergrund diverse Berater und
Nein,
Leute,
Nein, es gibt ab und zu einen Steuerberater, der mir sagen muss,
ja, das kenne ich,
wie es geht.
Und der dann sagt, Mensch, Frau von Pfuhl, so geht's
nicht. Und ja, nicht Einkommen und Umsatz verwechseln und so ein Zeug, ja. Hat mir auch noch zum Glück nicht passiert, aber nein, sonst, ja, doch. Es ist auch nicht so viel, wie das immer ausschaut. Nee. Weil für die Veranstaltungen habe ich einen Veranstalter, ja, da gehe ich nie ins Risiko. Ich kann kein Geld verlieren damit, ich kann nur weniger verdienen. Und ich will auch nicht ins Risiko gehen, also das muss ich das wirtschaftlich aufstellt.
Als hätten Sie nicht genügend zu tun, sind Sie ja auch noch in der Kommunalpolitik sehr aktiv. Sie waren schon mal Bürgermeisterin von Tüßling und jetzt mit Jugendlichen 65 sagen Sie, ich tue mir das nochmal an.
Ja.
Warum?
Ja, also erstens ist es so, der Grund, warum ich nicht mehr angetreten war, dass der Tod meines Sohnes mich einfach, das war ein Jahr vor Ende der letzten Kommunalperiode, ja. Und dann kam Corona und dann waren da einige Vorfälle auch im Gemeinderat, die haben mich einfach fertig gemacht. Hab gedacht, das brauche ich jetzt nicht mehr. Und dann hat sich da in den letzten sechs Jahren einige Entwicklungen ergeben bei uns zu Hause, sodass dann im November wieder ein paar ehemalige Kollegen, Kolleginnen auf mich zukamen, hat gesagt, kannst du dir das nicht nochmal überlegen? Ich sage, jetzt denk überhaupt nicht dran. Und dann kamen die so oft vorbei und haben mich weich gekocht. Und dann habe ich kurz vor Weihnachten beschlossen, dass ich es mache.
Aber so wie ich es verstanden habe, nicht für eine Partei, sondern parteilos.
Nein, parteilos. Ich bin aus der CSU ausgetreten. Und ich werde auch parteilos bleiben. Auch wenn ich immer wieder vom Generalsekretär darauf hingewiesen werde, von Martin Huber, ich sollte auch endlich wieder eintreten, der ja unser Landtagsabgeordneter ist.
Und mit dem ruft der dann an oder kommt der vorbei?
Nee, ich sehe den ab und zu. Der war jetzt gerade bei der Volksfesteröffnung auch wieder und wir sind befreundet schon lange. Ja. Ich war auf seiner Hochzeit, ich kenne ihn schon lange.
Und was sagen Sie dann jedes Mal?
Das sage ich, nein.
Bleibt so.
Bleibt so.
Frag nicht mehr.
Ja, nö, kannst immer wieder fragen.
Aber Sie bleiben hartnäckig.
Ist ein
ja. Also ein Running Gag.
Running Gag. Und dann habe ich mich aufstellen lassen und habe einen Wahlkampf gemacht und dann bin ich wieder gewählt worden.
Mit absoluter Mehrheit?
Mit absoluter Mehrheit, mit 60% gegen zwei andere Mitkandidaten. Eine Kandidatin, ein Kandidat, genau. Und jetzt bin ich wieder voll drin. Und ich hatte im Vorfeld meine auch meine Kinder natürlich gefragt und habe gesagt, was meint ihr dazu? Und dann hat meine eine Tochter, die in der Beratung arbeitet, beruflich, hat gesagt, Mami, du hast Gehirnkapazitäten frei. Und habe gesagt, du hast vollkommen recht. Ist so. Und ich merke auch, wie es mir gut tut, meinem Gehirn wieder mehr zuzumuten, weil man verfällt ja so langsam, wenn man keinen Sport macht. Ja. Wer rastet, der rostet. Und also jetzt ist mein Gehirn wieder auf 100.
Sind Sie da jeden Tag jetzt in der Gemeinde?
Ja, ja klar.
In diesem Zimmer, in das früher Ihr Kinderzimmer Richtig. War?
Heute Vormittag war ich da, selbstverständlich. Bin jetzt hierher gefahren. Am Nachmittag habe ich dann Volksfest und empfange andere Bürgermeister und bin Gastgeberin. Und morgen, dann ist wieder Kindernachmittag. Dann haben wir, ich weiß nicht, ja, diese Woche ist Volksfest. Dann haben wir am Samstag haben wir bei uns Viecherlgottesdienst.
Viecherlgottesdienst, ja.
Um 17 Uhr und am Vormittag verheirate ich ein Ehepaar.
Sie sind ja auch Standesbeamtin.
Ich bin auch Standesbeamtin, genau. Also die Woche ist gut gefüllt.
So, und wann haben Sie dann Zeit für Ihr Schloss?
Ja, in der Früh und am Nachmittag mal oder mittags. Im Moment läuft auch alles so.
Können Sie Urlaub machen?
Ja, ich kann Urlaub machen. Und zwar so, dass ich in dem Moment, wo ich von zu Hause weg bin, schon dermaßen abschalte, dass ich so faul bin, dass ich kaum aufstehe.
Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Ja, so ist es aber.
Gräfin Pfuhl, die am Strand liegt und ein Buch liest.
Yep.
Und mit einem Cocktail in der Hand.
Mit dem Cocktail und zwei und Löcher in die Luft starren.
Länger als eine halbe Stunde.
Ja, manchmal muss ich dann wieder aufstehen. Aber dann einfach so.
Ja, ich bin, ja, doch. Ich bin echt beeindruckt von Ihnen.
Danke.
Ja, also im positiven Sinn. Das ist krass, was Sie für eine Energie haben. Können Sie mir ein bisschen abgeben?
Ja, also ich brauche auch meine Ruhe. Also zu Hause liege ich um 8 Uhr im Bett.
Um 8?
Um 8 Uhr liege ich im Bett, wenn ich alleine zu Hause bin und schaue mir irgendwelche Serien an und schalte mein Hirn voll ab.
Was gucken Sie gerade?
Ich schaue mir gerade an Clarksons Farm auf Amazon Prime.
Clarksons Farm?
Ja, das ist, Clarkson war ein Moderator, Sportmoderator in England, der eine Farm gekauft hat und keine Ahnung von Tuten und Blasen hat. Und lauter Fehler macht und es ist zum Piepen komisch.
Jetzt kriegen wir auch noch einen Streaming-Tipp hier.
Ja, bitte schaut es euch an. Es ist wirklich so entspannt.
Was sind die Werte, die Sie über all die Jahre Ihren Kindern mitgegeben haben und die Sie heute auch in der Politik rüberbringen wollen? Worum geht es im Kern?
Im Kern geht es um, also erstens, jeder Mensch ist wertvoll. Oben, unten, links, rechts. Ja? Und so muss man auch die Menschen behandeln. So wie es Kant auch gesagt hat, also was du nicht willst,
dass man dir tut,
das tu auch anderen nicht. Also deshalb, ich möchte, dass jeder freundlich ist, deshalb bin ich auch freundlich mit jedem. Wenn es sein muss, auch manchmal bestimmt, aber ansonsten und dann Ehrlichkeit, Herzlichkeit, Toleranz, Höflichkeit, Manieren.
Das sind im weitesten Sinne
die christlichen Werte.
Die christlichen Werte, aber auch die Werte, die der Adel über viele Jahrhunderte gepflegt hat und die irgendwann mal gefühlt nicht mehr so en vogue waren. Wäre diese Welt eine bessere, wenn der Adel wieder mehr zu sagen hätte oder wenn man mehr Wert drauf legen würde, wie in anderen Ländern, wie in Great Britain oder
Nein, das hat mit Adel nichts zu tun.
Nein?
Nein. Das hat mit Adel, glaube ich, wenig zu tun. Vielleicht noch manchmal im Upbringing, in der Erziehung, aber grundsätzlich sollte jeder diese Werte haben. Ich glaube, dann wäre es auch global heutzutage einfacher miteinander umzugehen.
Warum können wir nicht
alle miteinander freundlich sein? Von Amerika bis Russland über, ich weiß nicht wo.
Der große Robin Williams, großartiger Schauspieler, Comedian, hat mal gesagt, jeder Mensch, den du triffst, der kämpft einen Kampf, von dem du nichts weißt, von dem du nichts siehst. Also sei freundlich immer.
Genau, sei freundlich immer.
Das schafft man nicht immer, weil es einfach auch manchmal Menschen gibt,
die unfreundlich sind,
die es einem verdammt schwer machen.
Ja.
Aber grundsätzlich kann man es probieren.
Aber man kann auch manchmal, wie soll ich sagen, bevor man die Menschen abwatscht mit Unfreundlichkeit, kann man sie auch mit Liebe erdrücken.
Umarmen,
erdrücken.
Erdrücken vielleicht nicht.
Nee, aber ich sag nur dann, wenn schlechte Meinungen kommen, dann so.
Und das probieren Sie auch in der Politik?
So auch in der Politik, ja.
Klappt das denn?
Nicht immer.
Gibt es ja nun den einen oder anderen Egomanen?
Ja, es gibt auch Egomanen, aber ich habe bis jetzt immer, wie soll ich sagen, also auf Shitstorms habe ich immer so reagiert, ich möchte sie verstehen, ich möchte wissen, was sie meinen. Da kam dann immer wieder zurück, tut mir leid, Entschuldigung.
Okay.
Bei den meisten. Und wenn dann irgendwelche anderen, auf die antworte ich gar nicht, ich meine, die tun mir leid, weil es denen meistens selber nicht gut geht.
Eben, es ist dieser Kampf, den viele kämpfen, von dem man nichts weiß, was kein Grund dafür ist, dass man unfreundlich ist.
Aber innerer Hass gegen sich selber. Und es gibt wirklich Menschen, denen geht es viel schlechter als mir, also deshalb.
Absolut. Stimmt es, dass euer Familientier eine Schlange ist?
Nein, das ist nicht Familientier, sondern das ist eine Schlange, die ist in der Renaissance ans Schloss gemalt worden, die alle mystischen Zahlen, alle Dreiecke, Vierecke beinhaltet. Also da ist die Kabbalistik auch irgendwie drin. Alle Kinder und ich haben das als Tattoo.
Tatsächlich?
Ja, als Familientattoo, wenn man so will.
Gibt es da eine fixe Stelle, an die sich jede das tätowieren
lassen? Nö, hat jeder seine eigene Stelle.
Wo haben Sie es?
Sag ich Ihnen nicht.
Also man kann es nicht sehen?
Nee, man kann es so nicht sehen. Man kann es in manchen Situationen sehen. Am Strand.
Am Strand. Mit dem Cocktail und dem Buch in der
Hand. Mit dem Cocktail und dem Buch.
Auch noch ein Lesetipp verrat vielleicht?
Yuval Harari, alle seine Bücher.
So, und jetzt lege ich mich hin, weil jetzt habe ich eine Menge gelernt in dieser Stunde mit Ihnen. Frau von Pfuhl, ich bin, habe ich ja schon gesagt, beeindruckt und freue mich sehr, dass wir Sie eingeladen haben.
Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mich sehr gefreut.
Ja, alles Gute, bleiben Sie gesund und bis bald.
Dankeschön.
Danke sehr. Bei einem dieser großartigen Konzerte auf Schloss Tüssling.
Danke sehr.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der App ARD Sounds und auf bayern1.de. Hören Sie auch Besser Leben. Praktische Tipps, Umwelt- und Verbraucherthemen.
Bayern 1 gehört ins Leben.